Hallo, liebe Freunde des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Es ist gerade Sonntagmittag und die Sonne scheint über Bitterfeld-Wolfen und hier am Jahnstadion. Dort, wo der erste FC Bitterfeld-Wolfen sein Zuhause hat, hier ist gerade ein großer Medienauflauf. Fast alle Sender, Radiosender, Zeitungen sind da und auch wir vom Sachsen-Anhalt-Podcast für eine Spezialfolge. Warum das Ganze? Ja, ihr habt es mitbekommen, in der Ukraine herrscht Krieg und hier im Verein gibt es einen Spieler aus der Ukraine und der hat am Freitag ganz verzweifelt angerufen und seine Vereinskollegen darum gebeten, seine Familie zu retten. Drei Spieler haben sich aufgemacht, um die Familie an der Grenze in Empfang zu nehmen. Und dann kam alles doch ganz anders als gedacht, denn sie konnten auch den Slava mit nach Deutschland bringen. Wie sie das alles erlebt haben und wie sie die Fahrt erlebt haben, das hört ihr jetzt in einer Spezialfolge des Sachsen-Anhalt-Podcasts.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Mein Name ist Stefan B. Westphal und bei mir zu Gast sind der Kapitän des ersten FC Bitterfeld-Wolfen Jan Riediger und die beiden Spieler Kevin Elflein und Philipp Anton. Wir drehen mal die Uhr doch nochmal ganz weit zurück. Jan, du bist ja auch der Kapitän hier vom ersten FC Bitterfeld-Wolfen. Wie ist der Slava denn überhaupt zu euch zum Verein gekommen? Wie seid ihr denn auf ihn gestoßen?
Vor circa 7 Jahren waren wir auf der Suche nach Spielern, da die Spielerdecke bei uns hier im Verein nicht allzu rosig aussah und wir aber von der Leistungsfähigkeit weiterhin diese beibehalten wollten und haben eben nach Neuzugängen gesucht. Damals hatte ich Kontakt zu einem ukrainischen Unternehmer, der hier in Deutschland ansässig ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Und der sagte, das ist der Alexander Komenetrus, selber Fußballer in Löberitz. Und er sagte, dass er eben 1-2 Jungs hat in der Ukraine, die sich gerne hier in Deutschland fußballerisch beweisen möchten. Und wir doch einfach mal den Kontakt herstellen. Und sie wurden dann eingeladen zum Probetraining, wurden für sehr, sehr gut befunden. Und dann haben wir einen Weg gefunden, wie sie hier bei uns im Verein Fußball spielen konnten. Was heißt Weg gefunden? Letztendlich sah dieser Weg immer so aus in der Vergangenheit, dass sie innerhalb eines halben Jahres immer 3 Monate hier in Deutschland verweilen durften. Wir haben uns als Verein um die Kosten, um die Unterkunft, um die Verpflegung gekümmert. Und damit waren sie dann immer für 90 Tage hier bei uns, haben Fußball gespielt, gelebt und sind dann nach dieser Zeit wieder zurück in die Heimat. Ja, und so lief das in den letzten 6 Jahren hier ab.
Also das heißt, er war auch alleine hier, die Familie war die ganze Zeit in der Ukraine?
Es gab immer mal 1-2 Dekaden, wo sie mitgebracht wurden. Da hatte er seine Freundin mitgebracht. Mal hatte er auch mal einen Freund mitgebracht. Und vor 2 Jahren, oder ich glaube vor 1,5 Jahren, war er sogar mit seinem Kind, mit dem neugeborenen Kind hier, für ein paar Wochen mit seiner Frau. Das war immer unterschiedlich.
Okay.
Mit Corona hat er sich dann aber dann das ganz schnell erledigt gehabt, dass die Familie halt mit herkommen konnte und somit war er halt dann auch meistens allein hier gewesen und ja, weil von seiner Familie immer getrennt, die ganzen 2 Jahre, so wie es halt ging. Ja.
Okay, und dann kam jetzt vor 1,5 Tagen oder beziehungsweise dann dieser Anruf, dieser berühmte, wo er gesagt hat, ich möchte gerne, dass ihr vielleicht irgendwas für meine Familie tut. Wie habt ihr denn davon erfahren, Kevin? Wie hast du es rausbekommen oder wo hast du davon gehört?
Für uns in der Mannschaft, also über die beiden, über Philipp und über Jan und über unseren Trainer Ricardo Egel, der auch regelmäßig versucht hat, den Kontakt aufrechtzuerhalten mit Slava und einfach die Situation im Auge zu behalten. Da kam dann irgendwann im Laufe der letzten Woche einfach die Nachricht auf, ja, Slava will seine Familie raus haben und wir müssen uns darum kümmern. Ich persönlich habe eher über die beiden von der Aktion erfahren, weil die den direkten Kontakt zu Slava hatten und so ist das dann letztendlich zustande gekommen. Also da kann ich gar nicht so viel zu sagen.
Ja, im Endeffekt war es ja so, dadurch, dass ich mit Slava durch die russische Sprache halt immer eben im Kontakt bin und hin und her und Jan ist mit ihm auch so in Kontakt. Ja, irgendwann, hat Freitag früh, Jan, ich war auf Arbeit, Jan bestimmt auch angerufen, Jan, Slava hat gefragt, ja, wir müssen rausholen, die Mutti, das Kind und seine Frau. Er kann nicht, er bleibt da, sein Land verteidigen. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, der zum Glück gesagt hat, ja klar, Herr Anton, machen Sie los, kein Thema. Danke nochmal an meinen Chef, Mauro Dosiowski. Ist ja nicht selbstverständlich, ja, dass wir das einfach sehen. Dann hat Jan das organisiert zusammen mit unserem Verein, mit Micha Bart, zusammen mit dem Vorstand, und dann ging es los. Und dann hat Jan den Bus geholt. Kevin hat sich zum Glück, sehr zu unserem Glück, entschlossen mitzukommen. Wir waren zu dritt. Jeder ist 4 Stunden gefahren, und dann ging es los. Und dann, so ist das dann ins Rollen gekommen. Und dann sind wir los hier vorne über Tschechien, über Prag, über Bratislava, über Budapest. Und ja, so lief das dann.
Okay, nochmal ganz kurzer Schritt zurück. Jetzt sagt man zur eigenen Familie, du, ich bin mal kurz weg, ich fahre an die ukrainische Grenze und hole da jemanden ab. Wie reagieren die?
Also für mich war es kein Thema, weil meine Frau durch selber in den 90er Jahren Flüchtling aus Kasachstan war und wir die Familie kennen, war es für sie kein Thema. Also sie hat dann kurz, ja, war natürlich bedrückend, hat dann kurz gesagt, Philipp, die sagt, du weißt, wie es ist, los geht's. Also für sie war es dann schnell okay, aber es ist natürlich, ich kann auch jede Frau und Freundin verstehen, die erstmal sagt, überleg dir das mal, es ist nicht ganz ohne, weil wir reden hier tatsächlich in Europa 2022 über Krieg. Ja.
Wie war es bei dir, Kevin?
Ich habe gegen 12 Uhr habe ich dann den Anruf von Jan erhalten, dass die beiden sich dazu entschieden haben, die Aktion zu starten, aber dass es noch gut wäre, wenn sie noch einen dritten Fahrer mit dazu haben. Und eigentlich hat er mich nur darum gebeten, mal rumzutelefonieren, ob sich jemand bereit erklärt. Aber für mich war dann auch relativ schnell klar, dass ich sagen würde, ich komme mit. Dann habe ich nur noch kurz gesagt, ja, ich muss das aber mal mit meiner Partnerin absprechen. Ich melde mich gleich nochmal. Und die war davon natürlich im ersten Moment nicht unbedingt begeistert. Also das ist auch völlig nachvollziehbar. Die war da recht stark aufgelöst sogar. Hat dann auch ein bisschen früher von Arbeit Feierabend gemacht, aber kam dann noch zurück und hat gesagt, ja, okay, es ist halt alternativlos. Also was wäre denn die andere Option, die die Familie hätte, wenn wir das nicht machen würden? Und dann war für sie auch recht schnell klar, ja, mach das. Passt alle auf euch auf, kommt sicher nach Hause, aber tut euer Möglichstes. Und dann war die ganze Sache auch recht schnell durch. Man spricht ja auch immer von Solidarität und jeder findet die ganze Situation sehr, sehr schlimm. Und dann bietet sich eine Möglichkeit, selbst dafür was zu tun. Und dann sollte man, denke ich, auch das dann machen, nicht immer nur davon sprechen.
Kommen wir nochmal zurück zum Kapitän Jan. Hat man denn überhaupt Zeit und Gelegenheit, an alle Eventualitäten zu denken, die einem da selbst passieren könnten? Oder ist man auf Tunnel und sagt, jetzt machen wir das?
Im ersten Moment ist man wirklich erstmal auf Tunnel und sagt, man möchte helfen. Das spiegelt auch meine Situation mit meiner Partnerin wieder. Wir haben uns 7:30 früh verabschiedet, beide auf Arbeit gefahren, den Kleinen in den Kindergarten gebracht. 7:30 habe ich sie angerufen, habe ihre die Situation geschildert und dass ich vorhabe, dorthin zu fahren und die Familie rauszuholen. Da sagte sie auch im ersten Moment, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch ein einjähriges Kind. Sie wusste, dass der Sohn von Slava schwer krank ist und hat gesagt, na klar, mach das, hol die dort raus. Und als das dann aber, ja, je mehr realitätsnaher das wurde im Laufe des Tages, kam dann schon nochmal später auch von ihr der Anruf, ob wir uns das gut überlegt haben. Klar, dann denkt man auch kurz drüber nach, aber für mich war die Sache klar. Gab dann noch das eine oder andere Telefonat mit ihr, um sie ein bisschen zu beruhigen auch, ja. Aber man fährt mit einem mulmigen Gefühl dorthin. Wir mussten hier so eine Situation noch nie erleben, will ich auch nie erleben. Und man weiß ja nicht, worauf man sich wirklich einlässt, was einen dort erwartet. Wir wussten zunächst auch nicht, an welche Grenze wir fahren. Wir wussten, dass wir nach Ungarn fahren, aber nicht an welchen Grenzübergang. Wir kannten die Situation vor Ort nicht. Selbst Slava, mit dem wir in Kontakt standen, kannte die Situation dort vor Ort nicht. Konnte das nur von der rumänischen, ukrainischen Grenze wiedergeben. Hatten uns mit dem Alexander Komenetrus auch am Vormittag nochmal getroffen, um dort noch. Komentorus, Entschuldigung. Und mit ihm auch nochmal drüber gesprochen, was könnte passieren, wie ist der Ablauf. Und haben uns dann aber auch noch ein paar Ersatzreifen mit eingepackt, Starterkabel für alle Sachen, dass wir nicht liegen bleiben auch auf dem Weg, haben Diesel eingesteckt, weil auch das ist ja eine Situation vor Ort, nachher haben vielleicht selbst Tankstellen, kein Sprit mehr zur Verfügung, muss man ja sich auf all solche Sachen mit einstellen. Und deswegen haben wir uns da so ein bisschen ausgestattet mit Nahrung etc. noch, wussten ja auch nicht, wie kommen die dort rüber, was haben die dabei. Ja, und so haben wir uns versucht, bestmöglich darauf vorzubereiten. Genügend Geld eingepackt, Kreditkarte eingepackt für alle Eventualitäten.
Was jetzt sicherlich alle interessiert, wie ist denn die Situation vor Ort an den Grenzen? Wie sieht es denn da aus? Was geht da ab?
Wir können es jetzt nur dort von der ungarisch-ukrainischen Grenze wiedergeben. Berest, ja, Aussprache. Also in der Nähe von Barabas, das ist mir so noch ein bisschen in Erinnerung geblieben. Also es ist sehr chaotisch dort, das ist definitiv so. Dort kommt eine riesen Flüchtlingswelle an. Slava sprach von 80 Kilometer Stau teilweise vor den Grenzen. Dort gibt es den einen Teil, der mit dem Auto über die Grenze will, den anderen Teil, der wirklich einfach nur zu Fuß mit seinem wenigen Gepäck dort über die Grenze möchte. Und dann ist natürlich dort die Lage an sich ist, wenn man jetzt die Kriegsgeschehen sieht, relativ ruhig, zumindest dort, wo wir waren. Aber es ist natürlich trotzdem dort eine chaotische Situation aufgrund der Menschenmengen und sind natürlich dort alle besorgt. Also da einen klaren Gedanken zu halten, da muss man auch dort die Buddha, die Grenzleute dort schon beneidet man dort nicht, in dieser Situation dann eben auch wirklich noch einen kühlen Kopf zu bewahren, ja.
Werden die Menschen denn dort vor Ort irgendwie versorgt oder ist das wirklich so das Chaos und wer sich jetzt nicht selber irgendwo was zum Schlafen im Zelt oder sonst was mitgebracht hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für uns dadurch, dass das dann doch relativ, also es war Nacht, es war von Nacht um drei, es war auf jeden Fall so, dass die ungarischen Behörden meines Erachtens nach schon auch sehr humanitär da auch umgegangen sind mit den Leuten, muss man einfach sagen, aber ich glaube, dass die pure Masse, auf die wir uns vorbereiten können, noch keine Ahnung ist. Also ich habe gestern Abend telefoniert mit unserem Freund Alexander, der nach Polen gefahren ist, nach Lviv an die Grenze. Und also katastrophale Zustände sind es nicht, weil die Polen auch alles tun, um das in die richtige Richtung zu lenken. Aber es ist natürlich auch so, dass es dann für viele Leute erstmal das Leben da vorbei ist, jetzt in dem Moment. Sie gehen rüber und schlafen erstmal in Zelten oder da und da und da, weil wo sollen auf einmal 10, 20, 30.000 Wohnungen herkommen, jetzt auf die Schnelle. Es gibt so viele verschiedene europäische Rechtssysteme. Das muss ja erstmal geklärt werden. Also die Leute werden da nicht im Stich gelassen und sagen, okay, verschwindet und hier, seht zu, was er macht. Also so ist es nicht. Die kriegen schon Essen, die kriegen schon Trinken. Die kriegen, wenn sie ärztliche Hilfe brauchen, auch alle. Ich denke, die sind da auch ziemlich am Limit, die Leute, die arbeiten. Aber ich glaube, das, was uns erwartet in den nächsten Monaten, wird intensiv werden für das, was jetzt hier kommt an Flüchtlingen.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass da Tausende, Zehntausende Menschen sind, wie findet man denn dann gerade diese vier? Kevin, oder du nochmal, Phil?
Ich muss sagen, es war Glück. Also es ist nur Glück, dadurch, dass wir den Telefonkontakt hatten, ging das dann auch relativ, weil es sind ja nicht 50.000 Übergänge, es ist dann ja, es war Glück einfach, dass es dann, so wie es hier laufen ist, war es einfach nur pures Glück. Es hätte auch einfach nur so laufen, es hätte auch ganz anders laufen können. Deswegen also da zu sagen, wie das, es war Glück, nicht mehr und nicht weniger. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gibt bestimmt auch 100.000 Geschichten, wo es ganz anders hier laufen ist. Also in meinen Augen, und ich glaube, da sind wir uns einig, war es Glück.
Wir haben uns immer über die entsprechenden Medien eben ausgetauscht, haben Karten zugeschickt, wo gerade unser Standort ist. Und darüber haben wir uns eben angenähert und dann, wie gesagt, mit einem gewissen Glück dann gefunden.
Jetzt war ja eigentlich die Ausgangslage, die Familie dort rauszuholen, also die Frau, die Mutter, den Sohn. Wie ist euch jetzt dieser Coup gelungen, den Slava dort mit nach Deutschland zu bekommen?
Na, ich glaube, uns ist der Coup gar nicht gelungen. Also das will ich dann vielleicht auch nochmal klarstellen, dass irgendwo anders wird. Das ist einfach, auch das war einfach eine einfache, glückliche Situation, die sich einfach von jetzt auf hier, vielleicht war es menschliches, wie ich gestern schon im Fernsehen gesagt habe, menschliches Zutun von den Grenzsoldaten oder vom Grenzer, dass es so gekommen ist, wie es ist. Weil wir müssen auch sagen, dass wir als deutsche Staatsbürger da überhaupt kein Zutun haben. Wir können versuchen, wir können reden, wir können sagen, mach und hier. Am Endeffekt, ja, wen interessiert es? Ganz ehrlich, es war Glück, es aber hat alles gegeben, was er hatte und hat emotionale Schiene, egal was, es war Glück und mehr war es nicht. Also ich denke, unser Anteil daher, dass er hier drüben ist, ist wirklich absolut minimal. Ja, das muss ich natürlich dazu sagen. Ja.
Dazu kann man auch sagen, dass Lava es ja schon probiert hat, über die ukrainisch-rumänische Grenze zweimal rüberzukommen. Und es da eben nicht funktioniert hat. Also da hat er dann auch versucht, seine Familie rüber zu lotsen, dass die da rüberkommen, eventuell sogar mit ihm, und der die Situation geschildert, und da hat es eben zweimal nicht funktioniert. Und im Anschluss ist dann ja der Kontakt noch mehr mit uns gekommen, dass wir uns dann versuchen, auf die ungarische Grenze zu fokussieren und da unser Glück zu probieren. Und da hat dann eben alles gepasst. Aber es kann so oder so ausgehen. Das war dann wirklich einfach nur Glück.
Also viele gute Dinge zusammengekommen, verständnisvoller Grenzer, alles zusammen.
Den meisten Teil wir haben auch unser Zutun gemacht, das ist keine Frage, aber den Großteil hat natürlich die Familie selbst auf sich genommen. Also ich will den Fokus jetzt auch vielleicht gar nicht so auf uns lenken. Der Fokus, den Mut, den die bewiesen haben und Helden, das sind in meinen Augen die Viere und nicht wir Dreie. Wir haben in meinen Augen das Nötigste getan. Wir haben sind der Bitte nachgekommen und weil unser Risiko im Gesamten war dann doch irgendwo dem Risiko was minimal. Und das müssen wir einfach auch mal sagen. Wir sind als europäische Bürger durch europäische Länder, die in unseren Augen gut organisiert sind, gefahren, sind dahin. Und ja, es war auch ein Risiko, aber das Hauptrisiko war das Risiko der Familie. Und das muss man einfach auch sagen. Wir waren ja nur da im Endeffekt, um abzuholen, hierher zu fahren und wieder zurückzufahren, dass die Sicherheit seiner Familie im Vordergrund stand. Alles andere, den Weg von wo Slavas Heimatstadt ist, nach Kiew, hierher, da, das alles ihre einzige Verdienst, dass es so passiert ist, wie es passiert ist.
Genau, also da würde ich mich, das kann ich genau nur so sagen. Slava hat dann mit uns gesprochen, als wir uns dann gesehen haben. Er meinte, dass er jetzt die letzten Tage an die 5000 Kilometer gefahren ist. Und wir haben auf der Hintour alleine schon, das waren etwas an die 1000 Kilometer. Und wir haben für uns schon die körperliche Belastung gemerkt. Und für ihn ist das alles in dem Wissen, ich will eigentlich gerade nur meine Familie in Sicherheit bringen. Da denkt man ja, also da spielt ja auch solche Sachen wieder mit rein, mit vielleicht sehe ich die auch nie wieder. Und dann sitzt man 2 Tage in einem Auto mit dem Gedanken, ich gebe jetzt meine Familie ab und ich muss zurück. Also ich habe gar keine Chance, mit denen eigentlich rüberzukommen. Das sind dann Sachen, das kann man sich nicht vorstellen. Die mentale Belastung, die neben der körperlichen Belastung, die wahnsinnig hoch ist, das kann man sich gar nicht vor Augen führen. Das ist nicht greifbar und ist auch nicht mit unserer Situation zu vergleichen. Und da muss man vor Slava, was er in dem Moment für seine Familie auch geleistet hat, da muss man einfach nur einen Hut vorziehen.
Wann realisiert man, dass man es geschafft hat? Also dass eigentlich der Hauptpreis, den man vielleicht am Anfang gar nicht so geglaubt hat zu haben, jetzt doch im Auto sitzt, 4 Personen und man ist auf dem Weg nach Deutschland. Wann rattert das so durch?
Ja, das haben wir eigentlich realisiert, als wir die 4 in den Arm gehalten haben und wir uns begrüßt haben. Das war dann schon relativ schnell präsent, weil wie eben auch Philipp schon sagte, für uns war das alles abschätzbar in gewisser Weise. Und damit war uns dann klar, okay, wir haben das jetzt geschafft und jetzt geht's zurück in unsere Heimat.
Also für uns war es Zeit. Also für uns war es einfach im größten Teil die Zeit und dieses Risiko, diese mentale Belastung, dieses organisatorische etc., das war für uns die Zeit. Also für uns war die Sache, ob das jetzt nur eine Stunde länger oder eine Stunde kürzer gedauert hätte, wäre für uns egal gewesen. Wir wussten natürlich, klar, es war schon sehr abenteuerhaft, aber für uns war klar, oder für mich war klar, wir sind in der Europäischen Union. Durch unsere Pässe ist es eigentlich vollkommen, wenn wir uns normal verhalten, passiert da nichts. Also für uns war es egal, wo wir alle 3 plus ihn gesehen haben, dann waren wir klar, okay, jetzt geht's los und weg, weil uns als europäische Bürger, sag mal, okay, ist so, sie dürfen ja auch 3 Monate hier einreisen, deswegen war es dann für uns zu sagen, okay, jetzt kommt hier kein Grenzer mehr, wurde Grenze und holt den zurück, das passiert jetzt nicht, das ist jetzt, wie es ist und wir nehmen das und dann, dann sind wir nach Hause gefahren. So, fertig.
Waren ja auch nicht die Einzigen, die dort diese Versuche gestartet haben. Also das muss man ja auch sagen, es waren viele, also wir sind auf dem Weg dorthin, sind uns auch viele deutsche Kennzeichen begegnet mit dem gleichen Ziel. Auf dem Rückweg waren es auch viele ukrainische Autos, die gleiche Route eingeschlagen haben wie wir wieder. Und das war ja auch ein Zeichen, dass da eben gerade viel unterwegs ist, ja. Und die sich viele sich in Sicherheit bringen wollen und auch viele unterwegs sind, um zu helfen.
Wie geht es denn den 4 jetzt, so nach dem ersten Tag in Deutschland knapp?
Also sie sind sehr, sehr erschöpft und wollen jetzt einfach nur ihre Ruhe erstmal haben. Sie sind überwältigt von der Solidarität, von der Unterstützung, sei es im privaten Bereich, sei es auch von anderen Vereinen, die wir auch gerade erfahren. Also wirklich von jeglicher Seite erhalten wir Unterstützung. Teilweise ist es jetzt schon manchmal ein bisschen viel, man muss es auch ein bisschen ordnen, ja, weil wir wollen die Familie jetzt, wie gesagt, jetzt auch erstmal komplett dort raushalten. Sie haben jetzt erstmal alles Nötige, was sie brauchen. Wir haben sie gestern schon mit Lebensmitteln, mit Sachen für den Kleinen, mit Sachen für die drei Erwachsenen versorgt. Also sie haben erstmal alles, sie haben eine Wohnung, sie haben warmes Wasser, ja, eine Heizung, eine warme Wohnung. Betten.
Kann man jetzt noch irgendwie helfen oder sagst du eher, sorry Leute, es ist ganz, ganz lieb gemeint, aber bringt es lieber woanders hin?
Also für den jetzigen Moment muss ich erstmal sagen, sind sie ausgestattet. Da kommen sicherlich in ein paar Tagen, in ein, zwei Wochen noch die eine oder andere Sache. Aber ich denke, das kriegen wir dann auch so schon hin mit uns, mit unserer Mannschaft. Das kriegen wir dann schon gewuppt. Ich denke schon, dass jetzt gerade es gibt viele Bewegungen jetzt auch hier in Wolfen, weiß ich, am Bahnhof in Wolfen werden heute zwischen 16 und 18 Uhr werden dort Hilfsgüter gesammelt, angefangen von Decken über Handtücher, über einfache hygienische Artikel, wo in der nächsten Woche dann LKWs an die Grenzen fahren und dort eben die Zustände ein bisschen entspannen, um zu entspannen, dass dort ein paar ja, einfache Sachen, eben Dinge hingebracht werden, um den Menschen, die dort ankommen, eben irgendwo ein Stück weit zu helfen.
Danke, Jan. Philipp?
Eine Sache noch für uns ist für mich ganz wichtig, weil Slava hat jetzt die Hilfe, aber für mich wäre es wichtig zu sagen, helft denen auch, die hier kommen und das alles nicht haben, weil es ist der überwiegende Teil, der dieses nicht hat, die dieses Glück mit der Verbindung hatten, nicht haben. Wir hatten das in den 90er Jahren hier schon mal, dass hier ganz viele osteuropäische Flüchtlinge sind. Es sind hier auch genug, die Sprache sprechen. Das ist nicht so wie mit der Flüchtlingswelle aus Afghanistan oder aus Syrien, wo es dann ganz schwierig ist mit der Sprache. Die Leute sind hier, die wollen, wenn dann hier leben, es mag nicht jedem gefallen, aber der Unterschied ist, die verstehen uns, die Mentalität ist eine ähnliche, wir haben keine großen Sprachhürden dadurch, dass viele da sind, die Sprache sprechen, die Leute wollen arbeiten, es sind viele Fachkräfte dabei, viele Handwerker, alles das, was uns fehlt, Pflegekräfte, Krankenschwestern, die das hier machen wollen, wenn die Politik, der Landkreis oder das Land das auf den Weg bringt, die Organisation unbürokratisch zu machen, Leute schnell organisiert, die Sprache können, Arbeitserlaubnis verteilt, dann können wir das, diese Situation mit Sicherheit für viele auch, für viele Firmen auch in eine positive Richtung einfach lenken, die das auch ihr Nutzen da einfach daraus ziehen können und das eine Win-Win-Situation, was eigentlich eine Lose-Lose-Situation für alle ist, zu machen. Also das wäre wichtig und ich denke, dass wir gute Politiker hier haben in unseren Reihen, die das auch machen können und machbar machen können.
Das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort von Philipp, würde ich sagen. Viel mehr ist da nicht hinzuzufügen. Oder Kevin, hast du noch einen Satz?
Nein, das hat sehr gut abgeschlossen, denke ich.
Okay, dann danke ich euch, Jan, Philipp, Kevin für die Zeit und wünsche euch alles Gute, natürlich auch Slava und Familie alles Gute und schön, dass ihr das gemacht habt. Und allen Zuhörern, bis bald. Wir hören uns Donnerstag dann wieder in der regulären Folge. Ciao.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.